Und das ist unglaublich spannend, Entdecker zu sein. Wir sind dabei jetzt als Menschheit so ein bisschen auch das Universum zu kartografieren und diese frühe Phase der Entwicklung des Universums einfach so eine komplett weiße Landkarte. Wir beobachten die Objekte 700 Millionen Jahre nach dem Urknall. Das heißt, wir schauen ungefähr 13,1 Milliarden Jahre in die Vergangenheit. Also wirklich im frühen Universum. Wir gehen im Moment davon aus, dass die ersten Galaxien, also das erste Mal, dass Galaxien entstehen, dass das so Pi mal Daumen 200 bis 400 Millionen Jahre nach dem Urknall passiert.
Und wenn wir über das frühe Universum reden, dann kommen wir an schwarzen Löchern nicht vorbei. Also schauen wir doch mal auf genau diese schwarzen Löcher. Und die sind echt krass, so viel kann ich schon mal verraten an der Stelle. Die können zum Beispiel allein durch ihr Dasein die Entwicklung der Galaxie um sich herum beeinflussen. Wie sie das machen, woher die Löcher kommen und was sie mit den Kleinkindjahren des Universums zu tun haben, darum geht's jetzt gleich in dieser Folge von Fragwürdig. Ich habe mir dafür Verstärkung geholt. Ihr habt ihn gerade schon gehört. Das war der Physiker Dr. Jan-Torge Schindler, erst von der Universität Hamburg. Und ja, wir legen jetzt einfach mal los. Mein Name ist Ines und ihr seid schon mittendrin im Podcast.
Fragwürdig. Der Podcast mit Antworten.
Schwarzes Loch. Den Begriff habt ihr bestimmt schon mal gehört. Aber was genau ist das? Was soll das eigentlich sein? Ich fange mal mit der ganz kurzen Antwort an. Schwarze Löcher sind das, was von einigen Sternen übrig bleibt, wenn sie sterben. Kann nicht mit jedem Stern passieren, sondern nur mit denen, die besonders viel Masse haben. Wie genau das funktioniert, schauen wir uns später noch an. Aber vorher lasst uns doch mal ganz kurz über ein paar typische Eigenschaften von schwarzen Löchern reden. Was wäre da zuerst wichtig zu wissen?
Erstmal ist es, glaube ich, relativ wichtig zu sagen, wenn wir über schwarze Löcher reden, dann reden wir immer darüber, dass sehr, sehr viel Masse in einem sehr, sehr kleinen Raum ist, sodass die Gravitationskraft dieses Objektes so stark ist, umgangssprachlich gesprochen, dass das Licht nicht entkommen kann.
Mhm. Schwarzes Loch, unglaublich viel Masse, auf einen Punkt zusammengequetscht. Mhm. Ist notiert. Aber was hat das jetzt mit Anziehungskraft zu tun? Vereinfacht gesagt hat jedes Materieteilchen Masse. Das gilt für jedes Teilchen, also auch für alle Teilchen in euch, auf der Erde und natürlich auch für die vielen, vielen kleinen Gasteilchen in einem Stern. Denn genau das ist ein Stern, das ist eine riesengroße Kugel aus Gasteilchen. Und an der Stelle kommt jetzt die Anziehungskraft ins Spiel. Die besteht nicht für sich allein, sondern eben nur, weil Dinge mit Masse aufeinander wirken, weil sie sich gegenseitig anziehen. Das ist übrigens auch der Grund, warum ein Apfel auf den Boden fällt, wenn ihr ihn loslasst. Die Masse der Erde ist größer als die des Apfels und deswegen gewinnt der Planet. So, und wichtig ist jetzt, je größer der Abstand zwischen zwei Massen ist, desto geringer ist die Anziehungskraft zwischen ihnen. Mit Blick auf den Apfel heißt das. Wenn ich unser Obst in die Luft werfe, dann kommt es von allein zurück. Aber wenn ich den Apfel mit der nächsten Rakete ganz weit ins Universum schieße, dann war's das, dann ist er weg. Denn dann ist die Anziehungskraft zwischen den beiden einfach zu gering geworden. Um der Erde zu entkommen übrigens, muss eine Rakete mindestens 11,2 Kilometer pro Sekunde schnell sein. Ein schwarzes Loch nun wiederum, das hat die gesamte Masse eines großen Sterns komprimiert auf einen winzig kleinen Raum. Damit ihr eine Vorstellung bekommt, wie extrem das ist, denkt doch mal an unsere Sonne. Die hat einen Durchmesser von, ja, ungefähr 1,4 Millionen Kilometern. Und wenn man das jetzt nehmen würde, also die ganze Sonne, und ein schwarzes Loch daraus machen möchte, dann müssten wir die sehr, sehr stark zusammenquetschen und zwar so sehr, dass sie am Ende gerade mal noch 6 Kilometer Durchmesser hat. Daraus ergibt sich dann eine enorme Anziehungskraft. Schwarze Löcher können mit ihrer Masse und damit über die Anziehungskraft sogar das Schnellste, das es gibt, festhalten, nämlich das Licht. Und das bewegt sich immerhin mit knapp 300.000 Kilometern pro Sekunde. Aber wann kam eigentlich die Idee auf, dass es schwarze Löcher gibt?
Das Konzept, was ein schwarzes Loch ist, das ist tatsächlich relativ alt. Das geht zurück ins 18. Jahrhundert. Man kannte die Gravitationsgesetze und man hat sich gefragt, kann es Objekte geben, wo die Gravitation so, so stark wird, dass selbst Licht mit der Lichtgeschwindigkeit sozusagen nicht von diesen Objekten entkommen kann? Und damals hat man auch sozusagen von schwarzen Sternen schon geredet. Das blieb eine ganze Weile die Grundidee. Und die Art und Weise, wie wir heutzutage schwarze Löcher verstehen, wird durch die allgemeine Relativitätstheorie mathematisch beschrieben.
Und damit befinden wir uns im Jahr 1915. Damals hat Albert Einstein seine allgemeine Relativitätstheorie formuliert. Bei der geht es unter anderem um die Frage, wie sich ein Körper mit viel Masse auf seine Umgebung auswirkt. Fun Fact: Einstein selbst hielt schwarze Löcher für unmöglich. 1939 aber. Da haben die Physiker Robert Oppenheimer und Hartland Snyder auf der Grundlage von Einsteins Theorie gezeigt, doch rein rechnerisch muss es schwarze Löcher geben. Und sie hatten recht. Heutzutage unterscheidet man in der Forschung sogar zwischen verschiedenen Typen von schwarzen Löchern. Und bei der Einteilung geht es im Wesentlichen um die Frage, wie viel Masse hat denn so ein schwarzes Loch?
Da gibt es im Prinzip einfach zwei sehr große Klassen, und zwar die stellaren schwarzen Löcher mit einigen Sonnenmassen als Masse und die supermassereichen schwarzen Löcher. Die haben Millionen von Sonnenmassen, bis zu 10 Milliarden Sonnenmassen. Also wirklich, das sind so extreme Objekte im Universum. Und die stellaren schwarzen Löcher, die einige Sonnenmassen haben, die finden sich relativ häufig, zum Beispiel in unserer Galaxie. Und die kommen tatsächlich aus der Entwicklung von sehr massereichen Sternen. Das ist sozusagen der Endpunkt dieser Entwicklung von massereichen Sternen, führt zu so stellaren schwarzen Löchern.
Ein Stern kann sein Dasein also als schwarzes Loch beenden. Aber warum? Um das zu verstehen, müssen wir an einer anderen Stelle anfangen. Deswegen schauen wir jetzt einfach mal darauf, wie entsteht denn eigentlich so ein Stern? Stellt euch eine gigantische Staubwolke im Weltall vor. Die besteht aus unzähligen Gasteilchen, die sich gegenseitig anziehen. Und durch diese Anziehungskraft wird die Wolke immer kleiner, dichter und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Und schließlich ist aus einer großen Wolke ein Ball aus Gasteilchen geworden. Den nennen wir Stern. Das dauert eine ganze Weile, so ein paar Millionen Jahre. Damit müsst ihr schon rechnen. Je kompakter die Wolke, desto höher ist der Druck im Inneren und dadurch werden die Teilchen zusammengequetscht. Und um sich das vorzustellen, denkt mal an eine überfüllte S-Bahn. Ihr steht mittendrin und es steigen immer noch mehr Leute dazu. Es wird immer enger, ihr seid irgendwann zwischen den ganzen Leuten so richtig eingeklemmt und es passiert noch etwas. Genau, es wird richtig warm in dieser S-Bahn. Und das ist auch bei dem Stern so. Die Gasteilchen werden zusammengequetscht, dabei steigt die Temperatur und irgendwann sind Druck und Hitze so groß, dass eine Kettenreaktion losgeht, die sogenannte Kernfusion. In einem Stern, da flitzen ganz viele Atomkerne durcheinander und weil das wirklich ziemlich chaotisch ist, prallen die natürlich auch mal zusammen. Wenn das passiert, dann verschmelzen diese Atomkerne und es entstehen neue Elemente. Los geht das Ganze mit den Wasserstoffkernen. Die verschmelzen zu Helium und das wird dann weiter umgewandelt. Bei jedem neuen Schritt entsteht ein anderes Element und bei der Kernfusion, da wird jede Menge Energie frei. Das können wir sogar sehen. Der Stern leuchtet nämlich dann. Ein Stern hat genau so lange Bestand, wie die Kernfusion in seinem Inneren abläuft. Bei der Kernfusion entsteht Druck im Inneren des Sterns, der drückt nach außen. Und wie bei jeder guten Story gibt es auch hier einen Gegenspieler. Nämlich die Schwerkraft. Die wirkt als Gegendruck von außen. Ihr könnt euch das ein bisschen vorstellen wie beim Armdrücken. Wir haben zwei Leute, die versuchen, sich gegenseitig wegzudrücken. Und wenn die beiden gleich stark sind, dann tut sich da nicht besonders viel. Es gibt nämlich ein Gleichgewicht. Das gibt es auch beim Stern. Und genau wie beim Armdrücken kommt dieses Gleichgewicht irgendwann ins Wanken. Nämlich dann, wenn kein Material mehr für die Kernfusion übrig ist oder bildlich gesprochen, der Ofen geht aus. Jan-Torge Schindler beschreibt die letzten Momente eines Sterns so.
Je nachdem, wie massereich der Stern ist, kann er immer schwerere Elemente produzieren. Bei sehr massereichen Sternen kann im Inneren dann das höchste Element, was man fusionieren oder zu dem fusioniert werden kann, ist Eisen. Ab da bringt die Fusion keine Energie mehr. Und das heißt, am Ende hat man bei so einem sehr massereichen Stern innen einen Eisenkern. Und der kann nicht mehr fusionieren, der kühlt über die Zeit aus und schrumpft dann. Er wird sozusagen, das, was ihn aufrechterhält, ist einfach Druck. der durch die Temperatur getrieben ist. Und dann im Prinzip wird der mit der Zeit sozusagen kleiner und wird damit dichter. Und das ist sozusagen der Anfangsprozess von dem Schritt, der als nächstes passiert, der entweder in der Explosion des ganzen Sterns enden kann, mit dem am Ende ein Neutronenstern entsteht, oder wenn er in dieser Eisenkern massereicher ist, dann explodiert der Stern auch, aber übrig bleibt ein schwarzes Loch.
Aus einem Stern kann am Ende seines Lebens entweder ein Neutronenstern werden oder ein schwarzes Loch oder ein sogenannter weißer Zwerg. Der Unterschied ist, aus kleineren Sternen wird am Ende ihrer Entwicklung ein weißer Zwerg. Da bleibt im Prinzip wirklich nur der Kern des Sterns übrig. Der ist sehr, sehr heiß und deswegen sieht er auch weiß aus. Das ist das übrigens, was mit den meisten Sternen passiert. Ist der ursprüngliche Stern eher so mittelgroß, wird aus ihm ein Neutronenstern. Hier sind die Reste des Sterns schon sehr stark zusammengepresst. Und noch heftiger ist es bei Sternen mit richtig viel Masse. Wenn hier der Ofen ausgeht, dann gibt es nichts mehr, was die Anziehungskraft aufhalten kann. Und das Ergebnis? Die Masse, die vom Stern noch übrig ist, die wird zum schwarzen Loch zusammengedrückt. Schwarze Löcher gibt es generell ziemlich viele im Weltall. Und was ich erst bei der Recherche zu dieser Folge gelernt habe, manche von diesen schwarzen Löchern bewegen sich tatsächlich. Ungewöhnlich? Nö, sagt der Fachmann.
So ein schwarzes Loch ist im Prinzip ein Objekt wie ein Stern oder wie ein Planet. Der hat eine bestimmte Geschwindigkeit in eine Richtung und es bewegt sich genauso wie alle anderen Massen auch.
Treffen sich zwei schwarze Löcher, dann heißt es, aus zwei macht eins, die beiden verschmelzen zu einem größeren schwarzen Loch. Und jetzt überlegen wir uns doch mal, so schwarze Löcher, wenn einige von denen durch das Weltall wandern, könnte es dann irgendwann richtig unangenehm für uns werden? Also könnte die Erde verschluckt werden?
Ja, nee, also muss man sich keine Sorgen machen. Es gibt in unserer Galaxie, ich glaube, insgesamt viel mehr Sterne und da nehme ich auch die ganzen Neutronensterne und weißen Zwerge mit. Und wir haben bisher noch nicht das Problem gehabt, dass wir mit anderen Sternen kollidiert sind. Es ist einfach so viel Raum im Weltraum da, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man da irgendwo kollidiert, sehr, sehr gering ist.
Außerdem kommt noch hinzu, schwarze Löcher sind keine Staubsauger.
Auch um ein schwarzes Loch kann es einen stabilen Orbit für einen Planeten geben zum Beispiel. Das heißt, wenn man jetzt die Sonne zum Beispiel durch ein schwarzes Loch mit der gleichen Masse ersetzen würde, dann wird sich für uns erstmal, außer dass es sehr, sehr dunkel wird, nicht viel ändern. Die Erde würde weiter in der gleichen Art und Weise ihre Bahn um diesen Zentralkörper ziehen. Schwarze Löcher sind keine Staubsauger, sondern das sind ganz normale Himmelsobjekte. Nur was reinfällt, kommt nicht mehr raus.
Solange wir also genug Abstand haben, alles kein Problem. Lange Zeit waren schwarze Löcher Theorie. Vor einigen Jahren aber, da wurden sie schlagartig sichtbar. Im April 2019 war es soweit. Damals wurde das erste Foto eines schwarzen Lochs überhaupt veröffentlicht. Um das zu machen, haben weltweit Forscherteams zusammengearbeitet. Mit Hilfe von 8 Radioteleskopen, die überall auf der Welt verteilt sind, konnten sie das Bild machen und...
Wie soll das denn gehen? Wenn schwarze Löcher das Licht festhalten, heißt das doch, sie leuchten nicht und sie reflektieren auch kein Licht. Damit können wir sie auch nicht sehen. Und dann ist ja ein Foto damit auch nicht drin.
Okay, ja, du hast recht. Ich muss das Ganze anders formulieren. Also, was das Bild wirklich zeigt, ist die Umgebung rund um ein schwarzes Loch. Auf dem Foto sieht man so eine ringförmige, so ein bisschen knubbelige Struktur in Rot, Orange, Gelb, Weiß. Das Ganze sieht ein bisschen aus wie ein unregelmäßig geformter Donut und der ist ungefähr 55 Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Die Farben auf dem Bild, die sind übrigens ein kleiner Trick von den Forscherteams, denn die Struktur, unser Donut, der sendet eigentlich Strahlung aus, die man zwar messen kann, die wir aber ohne Farben auf dem Foto nicht sehen könnten. Das zum Hintergrund. Diese hellleuchtende Struktur, das ist eine Ansammlung von extrem heißen Gasteilchen, die ein schwarzes Loch umgeben. Fachleute sprechen von der Akkretionsscheibe. Und die ist eine Möglichkeit, wie man ein eigentlich an sich unsichtbares schwarzes Loch doch finden kann. Und wie noch?
Wir können es immer nur dadurch erkennen, dass es mit seiner Umgebung wechselwirkt. Und zwar hauptsächlich über die Gravitation. Und wenn man jetzt zum Beispiel nach stellaren schwarzen Löchern sucht, dann kann man in unserer Galaxie zum Beispiel sich anschauen, wie sich Sterne bewegen. Und wenn man herausfindet, da ist so ein Stern, der scheint sich irgendwie so zu bewegen, als wäre er in einem System mit einem zweiten Körper. Aber wir sehen gar nichts davon. Dann kann das ein guter Kandidat für ein schwarzes Loch sein. Und das Gleiche gilt auch für die supermassereichen schwarzen Löcher. Aber die haben natürlich durch ihre viel höhere Masse einen viel größeren Einfluss auf ihre Umgebung, beziehungsweise ihr Einfluss reicht viel weiter. Und wenn wir ins Zentrum der Milchstraße schauen, dann hat man über die letzten Jahrzehnte dort sich Sterne beobachtet. Und über die Zeit konnte man sozusagen die Orbits dieser verschiedenen Sterne alle sehen. Und da hat man herausgefunden, aha, okay, da gibt es Sterne, die kreisen um ein Zentrum, eine Masse, aber wir sehen nichts. Es kommt keine Strahlung von diesem Objekt. Und aufgrund der Distanz, die manche Sterne zu dem Objekt haben, ist im Prinzip klar, wenn so viel Masse auf so kleinem Raum ist, das muss ein schwarzes Loch sein. Und über die Gravitationsgesetze kann man dann herausfinden, ja, das hat ungefähr 4 Millionen Sonnenmassen, dieses supermassereiche schwarze Loch.
Die Wirkung auf Sterne und ihre Bahnen, das ist eine Sache. Wir bleiben bei der anderen, nämlich bei der Akkretionsscheibe. Denn die wird in diesem Podcast noch richtig wichtig für uns. Also, was hat es genau damit jetzt auf sich? Diese Scheiben gibt es, wenn schwarze Löcher größer werden. Dafür muss natürlich klar genug Gas in der Nähe erstmal sein. Und die Gasteilchen werden dann angezogen, die kreisen um das Loch drumherum. Dadurch bildet sich mit der Zeit die Scheibe. So, und währenddessen sind die Teilchen sich gegenseitig im Weg, könnte man sagen. Sie reiben dadurch aneinander und das wiederum bremst sie ab. Das Abbremsen nun, das hat den Effekt, dass die Gasteilchen immer mehr in Richtung Loch fallen. Es gibt aber noch einen weiteren Effekt.
Wenn es Reibungskräfte gibt, ist ganz vereinfacht gesagt, man kann ja mal die Hände zusammenreiben, dann merkt man, die werden warm. Diese Scheibe heizt sich auf. Und an den innersten Rand wird die Scheibe ganz, ganz heiß. So, das gibt es um kleinere schwarze Löcher. Diese Scheiben nennt man übrigens Akkretionsscheiben, weil Masse quasi akkretiert, also zum Objekt hingeleitet wird und dann auf das Objekt rauffällt. Das kann es um Neutronensterne geben. Das kann es tatsächlich um Sterne im Allgemeinen geben. Aber besonders eindrucksvoll sind diese Akkretionsscheiben um diese supermassereichen schwarzen Löcher, weil die so einen starken gravitativen Einfluss haben. Die sind wirklich ganz, ganz große Gebilde und die leuchten dann mit Temperaturen, die heißer sind als unsere Sonne, also in den inneren Bereichen. Und jetzt stellen Sie sich das mal vor, wir haben jetzt so eine Akkretionsscheibe, die leuchtet heller als unsere Sonne und ist so groß wie unser Sonnensystem. Und diese Objekte, diese schwarzen Löcher, die so diese Akkretionsscheiben ausbilden, die können wir dann wirklich ganz weit entfernt noch entdecken, weil sie so unglaublich hell sind. Der allgemeine Begriff dafür ist übrigens aktiver galaktischer Kern, weil wir diese Objekte hauptsächlich in den Kernen von Galaxien beobachten. Und die hellsten dieser Objekte werden historisch als quasi-stellare Objekte oder Quasare bezeichnet.
Und das Stichwort Quasar. Das führt uns nun direkt zur Kindheit des Universums. Denn Quasare helfen uns dabei, die frühe Phase des Weltalls ein bisschen besser zu verstehen. Wie das funktioniert, klären wir jetzt. Wir krabbeln dafür in unsere Zeitmaschine und los geht's. Alles hat vor etwa 13,8 Milliarden Jahren mit dem Urknall angefangen. Erst gab's nichts, dann gab's plötzlich etwas. Irgendwie schwer vorstellbar, oder? Und ganz am Anfang war auch noch nicht wirklich viel los im Universum. Kurz nach dem Urknall, da fing's dann an. Da sind die ersten Elemente entstanden, das waren Wasserstoff und Helium. Und die müsst ihr euch jetzt mal im Hinterkopf behalten, die begegnen uns nachher nochmal. Schwarze Löcher gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht, komplette Fehlanzeige. Wir müssen also wieder ein Stück Richtung Gegenwart. Genauer gesagt sind wir diesmal in einer Zeit so etwa 700 Millionen Jahre nach dem Urknall. Damals gab es durchaus schon schwarze Löcher Und die sind auch noch besonders groß. Wir reden von schwarzen Löchern mit einer Masse von teilweise 1,5 Milliarden Sonnenmassen. Zusammen mit seinem Team erforscht Jan-Torge Schindler diese frühen, supermassereichen schwarzen Löcher. Warum?
Ich glaube, da gibt es verschiedene Aspekte. Eine grundsätzliche Frage, die in der Astronomie immer wieder vorkommt, ist, woher kommen wir? Wie sind wir irgendwie gelandet? Und in dem Zusammenhang spielt für mich auch die Entstehung von den Grundbedingungen, also wie entstanden überhaupt Galaxien, eine ganz, ganz wichtige Frage. Und diese schwarzen Löcher in den Galaxien beeinflussen die Galaxien selbst auch über ihre Entwicklung, weil wir hatten über die Akkretionsscheiben gesprochen. Die sind sehr, sehr hell. Die können die Galaxien um Faktor 1000 überstrahlen. Und die haben auch einen Einfluss auf das Gas in der Galaxie. Und dementsprechend kann man quasi die Entwicklung von Galaxien ohne ihren supermassereichen schwarzen Löchern nicht trennen. Das geht im Prinzip nicht. Ja, und in dem Zusammenhang zu dieser Grundfrage, woher kommen wir, ist das der Aspekt, der mich interessiert. Also wie sind die ersten Galaxien entstanden? Eine weitere Sache, die ich sehr spannend dabei finde, ist so ein bisschen, wir sind dabei jetzt als Menschheit so ein bisschen auch das Universum zu kartografieren. Und diese frühe Phase der Entwicklung des Universums ist einfach so eine komplett weiße Landkarte. Also die haben wir noch nicht entdeckt, haben wir noch nicht vermessen. Und da sind es hauptsächlich jetzt auch immer wieder technologische Errungenschaften, der Bau von neuen Weltraumteleskopen oder erdgebundenen Teleskopen, die uns die Möglichkeit geben, dorthin vorzustoßen. Also unentdecktes Land im Prinzip, was wir beobachten können. Und das ist unglaublich spannend, Entdecker zu sein.
Das junge Universum erkunden, das geht ganz gut mit Quasaren. Die sind nämlich die hellsten Objekte, die es im Universum gibt. Damit sind sie natürlich auch recht weit sichtbar bzw. messbar. Aber was hat das Ganze jetzt mit diesen uralten schwarzen Löchern im Detail zu tun? Einen Quasar gibt es nicht ohne ein schwarzes Loch. Denn mit dem Wort Quasar ist das Ergebnis einer ganzen Kette von Ereignissen im frühen Universum gemeint. Und diese Kette, die dröseln wir jetzt mal auf. Im jungen Universum sind supermassereiche schwarze Löcher entstanden. Und um diese Löcher wirbeln Gasteilchen in großer Menge. Sie bilden die Akkretionsscheibe um das schwarze Loch herum. Das kennt ihr ja schon. Und diese Scheibe, die gibt es eben nicht für sich allein, sondern nur, weil das schwarze Loch mit den Gasteilchen interagiert, weil es sie anzieht und am Ende schließlich verschluckt. Das schwarze Loch absorbiert die Gasteilchen und gewinnt dadurch noch weiter an Masse. Bevor die Teilchen aber auf Nimmerwiedersehen verschwinden, heizen sie sich massiv auf und leuchten dabei unglaublich hell. Und dieses Leuchten, das ist ein Zeichen dafür, dass es ein schwarzes Loch gibt, das gerade wächst. Wir sprechen dann von einem aktiven galaktischen Kern oder wir sagen einfach Quasar. Gemeint ist damit also eine Wachstumsphase im Leben eines schwarzen Lochs. Und diese Quasare nun, die sind so hell, dass wir sie über gigantische Entfernungen sehen bzw. ihre Strahlung messen können. Moderne Teleskope machen es möglich. Mit ihnen können Forschende diese besonderen Lichtquellen im Weltall aufspüren und verorten. Und genau das macht auch Jan-Torge Schindler. Er untersucht mit seinem Team einen Teil des Universums, den es schon so gut 700 Millionen Jahre nach dem Urknall gab. Was das Team macht? Es erstellt quasi eine Inventurliste mit Quasaren. Die Suche danach ist nämlich die Spezialität der Forschungsgruppe. Und ihr könnt euch schon denken.
Es ist ganz, ganz schwierig, Quasare im frühen Universum zu finden. Weil, Punkt 1, die sind sehr selten. Das heißt, wir müssen große Bereiche des Nachthimmels absuchen, um solche Quasare zu finden. Punkt 2, die Strahlung dieser Objekte wird natürlich durch die enorme Distanz sehr stark abgeschwächt. Also die sind gar nicht mehr so lichtstark. Und die Strahlung wird vor allen Dingen für uns nur im Nahinfraroten beobachtbar, weil sie durch die Ausdehnung des Universums rot verschoben wird.
Stopp! Bevor es weitergeht, Herr Schindler, wir schlagen jetzt mal im Lexikon unter R wie Rotverschiebung nach. Die Rotverschiebung ist ein Effekt, der das Licht betrifft und in unserem Kontext vor allem damit zu tun hat, dass sich das Universum ausdehnt. Also die Dinge im Weltall haben im Laufe der Zeit immer mehr Abstand zueinander. Gilt natürlich auch für Quasare. Ihr Licht muss wegen dieser Ausdehnung inzwischen eine immense Entfernung zurücklegen, bis es bei uns ankommt. Und auf ihrem Weg, da werden die Lichtwellen in die Länge gezogen. Dadurch sehen sie für uns rötlicher aus. Gut, ab einer bestimmten Wellenlänge können wir das Licht auch gar nicht mehr sehen, aber immerhin noch messen. Und jetzt kommt wieder unser Physiker dran. Wir waren bei dem Thema stehen geblieben, wie man Quasare finden kann, und schauen dabei jetzt mal auf die technische Seite.
Man braucht jetzt technisch gesehen große Himmelsdurchmusterungen, die große Bereiche des Nachthimmels abdecken und gleichzeitig im Infraroten gemacht wurden oder im Nahinfraroten. Das ist die Voraussetzung, um sozusagen die frühesten Quasare zu finden. Und wir haben jetzt ziemlich viel Glück, weil im Sommer 2023 ist die Euklid-Mission gestartet, die vor allen Dingen darauf aus ist, die Struktur des Universums zu vermessen, um darüber etwas über unsere Kosmologie zu lernen, insbesondere über die Natur von dunkler Energie und dunkler Materie. Aber Euklid liefert eine quasi ganz, ganz lichtsensitive Karte von einem Drittel des Nachthimmels, und zwar im Nahinfraroten. Also auch im optischen, aber der nahinfrarote Teil ist sozusagen das wirklich Neue dabei. Und ich bin Teil von einer Arbeitsgruppe im Euklid-Konsortium, die sich damit beschäftigt, Quasare sozusagen an der Grenze des Sichtbaren in diesen Daten zu finden.
Quasare zu entdecken und zu kartografieren, das ist eine Sache. Eine ganz andere ist die Frage, warum sind denn diese frühen schwarzen Löcher so gigantisch? Die haben ja teils Milliarden von Sonnenmassen und damit ungefähr 1000-mal mehr Masse als das schwarze Loch in unserer Milchstraße. Oder anders gesagt, es gibt schwarze Löcher, die waren schon sehr groß, als das Universum noch im Kleinkindalter gewesen ist. Und das ist ein Rätsel in der Physik. Warum?
Man ging ganz lange davon aus, dass diese supermassereichen schwarzen Löcher aus der ersten Sternengeneration entstanden sind. Und die liefern so maximal 1000 Sonnenmassen für so ein Samenkorn, für so ein schwarzes Loch. Wenn man das jetzt zusammennimmt mit unserem Standardmodell, wie schwarze Löcher wachsen, dann dauert das ungefähr 900 Millionen Jahre, bis die eine Milliarde Sonnenmassen erreichen. Das ist mehr als die Zeit des Universums bis zu dem Zeitpunkt, wo wir sie beobachten. Also die haben eigentlich gar nicht genug Zeit, um diese Masse zu erreichen. Das ist das Problem.
Kurze Ergänzung an der Stelle. Die erste Sternengeneration, die gerade erwähnt wurde, das sind die sogenannten Population 3 oder auch einfach POP3 Sterne. Die unterscheiden sich von den Sternen, die wir abends sehen können. Später gibt es dazu noch mehr Details. Im Moment lasst uns mal bei der Frage bleiben, wie lösen wir denn jetzt dieses Problem, dass die frühen schwarzen Löcher eigentlich gar nicht genug Zeit hatten, um so massereich zu werden. Nun, es gibt verschiedene Theorien dazu, die gehen im Grunde in zwei Richtungen. Die erste Idee ist, die Anfangsmasse der frühen schwarzen Löcher, die war viel größer als bei anderen schwarzen Löchern.
Wenn wir bei der ersten Möglichkeit bleiben, da gibt es dann auch wieder verschiedene Ideen. Die eine ist, dass man sagt, man hat nicht nur einen POP3-Stern, dessen Überbleibsel da ist, sondern die entstehen in so einem ganz dichten Sternencluster, so einem ganz dichten Sternhaufen. Und über relativ kurze Zeiträume kollidieren die miteinander und formen dann ein deutlich größeres schwarzes Loch, das dann durch Gasakkretion anfängt zu wachsen und das dann nachher die Quasare liefert, die wir beobachten.
Es könnte also, rein theoretisch, es könnte also sein, dass aus mehreren POP3-Sternen ein sehr großes schwarzes Loch entstanden ist. Aber jetzt müssen wir wirklich klären, was sind denn jetzt Population 3 Sterne genau?
Zum Hintergrund, es gibt auch Population 1 und Population 2 Sterne. Beide Populationen beobachtet man in der Milchstraße und man unterscheidet sie durch den Anteil der verschiedenen Elemente, die es in diesen Sternen gibt. Population 1 Sterne sind sozusagen die jüngst entstandenen Sterne und Population 2 Sterne sind deutlich älter. Das heißt, die haben noch eine ursprünglichere Zusammensetzung. Population 3 Sterne sind die Sterne, die als erstes entstanden sein sollen. Also sie haben im Prinzip die ursprünglichste Zusammensetzung an Elementen, die man im Universum in diesen ganz, ganz frühen Phasen vorgefunden hat. Das heißt, sie bestehen hauptsächlich aus Wasserstoff und dann ein bisschen Helium. Da sind auch keine schwereren Elemente wie Kohlenstoff, Stickstoff oder Sauerstoff drin. Und das Spannende an diesen Population 3 Sternen ist, ihr Entstehungsprozess. Sterne entstehen immer aus Gaswolken. Und je besser so eine Gaswolke kühlen kann, desto schneller zerbricht sie in kleinere Wolken, die dann gravitativ kollabieren.
Und jedes dieser Wölkchen, das wird immer dichter, immer kompakter. Der Druck im Inneren steigt dabei und irgendwann geht die Kernfusion los. Und auf die Art und Weise bekommen wir aus einer wirklich gigantischen Wolke erst viele kleinere Wölkchen und aus den Wölkchen dann jeweils einen neuen leuchtenden Stern. Wie gut die ursprüngliche, die ganz große Wolke auskühlt, das hängt damit zusammen, welche Elemente in ihr enthalten sind. Die sehr frühen Gaswolken, naja, die können nur aus Wasserstoff und Helium eigentlich bestehen, weil das waren ja die ersten Elemente, die entstanden sind im Universum. Und diese Zusammensetzung, die kühlt nicht so gut aus. Das heißt also, die große Wolke zerbricht also nicht in viele Wölkchen und...
Ja, in dem Moment, wo die nicht so effektiv kühlen können, kollabieren diese Gaswolken zu viel größeren Sternen im frühen Universum als heutzutage. Und deswegen kann in dieser Population 3, der ersten Sternpopulation, können viel massereichere Sterne entstehen als heutzutage. Und mit den neuesten Möglichkeiten, das frühe Universum zu beobachten, sucht man auch nach Anzeichen für diese erste Sterngeneration. Aber so richtig eindeutige Funde hat man da noch nicht.
Auch wenn es bisher keine Beweise für POP3-Sterne gibt, halten wir an der Stelle trotzdem einfach mal fest, diese ersten sehr großen Sterne könnten quasi das Samenkorn für frühe supermassereiche schwarze Löcher gewesen sein, sofern die Überreste von mehreren POP3-Sternen damals miteinander verschmolzen sind. Oder vielleicht ist es auch anders gewesen. Vielleicht sind im jungen Universum einige gigantische Gaswolken nicht in Wölkchen zerbrochen, sondern als Ganzes zu einem einzigen supermassereichen Stern kollabiert. Zumindest übergangsweise, denn aus diesen gigantischen Sternen könnten dann, relativ schnell, die frühen supermassereichen schwarzen Löcher entstanden sein. Die hätten dann ungefähr 10.000 bis 100.000 Sonnenmassen gehabt. Oder anders gesagt, das wäre dann genug Startmasse, um zu erklären, wie die Masse dieser frühen schwarzen Löcher zustande kommt, die wir heutzutage ja als weit entfernte Quasare beobachten. Oder wir denken mal in eine ganz andere Richtung. Es geht immer noch um die Frage, warum die frühen schwarzen Löcher so gigantisch sind, wie sie es sind. Eine Idee ist ja, dass sie mit mehr Masse angefangen haben, als spätere schwarze Löcher das getan haben. Die andere Idee ist nun, könnte es sein, dass diese frühe Generation von schwarzen Löchern, dass die es irgendwie geschafft hat, schneller zu wachsen als spätere schwarze Löcher? Könnte das vielleicht wirklich die Lösung sein? Für die Antwort muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Wir schauen mal, was genau passiert, wenn ein schwarzes Loch größer wird. Ein schwarzes Loch wächst, indem Gasteilchen aus dem Universum hineinfallen. Ihr erinnert euch an die Akkretionsscheibe, die besteht ja aus diesen Teilchen, die sich um das schwarze Loch sammeln und dabei aneinander reiben und dadurch langsamer werden und dadurch leuchten. Und jetzt kommt's. Das Leuchten selbst, das hat einen Einfluss auf das Gas. Licht bedeutet ja, es gibt Photonen. Und wenn das ganz, ganz viele sind, dann baut sich ein sogenannter Strahlungsdruck auf. Dieser Druck, der arbeitet, in Anführungszeichen gesprochen, der arbeitet gegen die Anziehungskraft des schwarzen Lochs und behindert damit die Gasteilchen auf ihrer Reise in das Loch hinein. Dabei kann es sein, dass die Anziehungskraft gewinnt, die Teilchen landen am Ende doch im Loch, aber eben nicht beliebig schnell. Manchmal aber, ja, manchmal gewinnt auch der Strahlungsdruck. Dann kann weniger Gas in das schwarze Loch fallen, weil weniger Teilchen nachströmen. Und das Ergebnis davon ist, die Akkretionsscheibe leuchtet weniger. Weniger Licht heißt weniger Photonen. Das heißt, der Strahlungsdruck lässt nach. Ihr merkt schon, das ganze System reguliert sich also von selbst. Oder ganz knapp gesagt, die Geschwindigkeit, mit der ein schwarzes Loch wächst, ist begrenzt. Wie das im Detail funktioniert, ist im sogenannten Standardmodell beschrieben. Aber wenn nun frühe schwarze Löcher schneller gewachsen sein sollen als spätere Generationen, dann passt das halt leider nicht mit dem Standardmodell zusammen.
So, und jetzt die Frage, wie können wir das umgehen? Die ersten Ideen sind dazu in den 1980ern schon aufgekommen. Und wenn die Strahlung die Akkretionsscheibe nicht schnell genug verlassen kann, sondern das Gas mit den Photonen, die noch sozusagen durch das Gas wandern, auf das schwarze Loch fallen, dann umgehen wir diese Grenze. Also man kann sich das so vorstellen, wenn das Gas sehr dicht ist, dann wechselwirken die Photonen mit allen möglichen Gasteilchen und müssen da so rausdiffundieren. Das dauert eine Zeit. Und währenddessen das Gas schon auf das schwarze Loch rauffällt, dann werden die Photonen einfach mit verschluckt vom schwarzen Loch mit dem Gas zusammen. So, und das ist eine Idee, wie man sozusagen diese Grenze unseres Standardmodells für das Schwarzlochwachstum umgehen kann.
Okay, eine kurze Ergänzung an der Stelle. Eine Bedingung für dieses schnellere Wachstum wäre natürlich, dass unheimlich viel Gas in Richtung frühes schwarzes Loch strömt, so viel eben, dass die Photonen einfach mitgerissen werden. Das müsste dann deutlich mehr Gas sein als bei schwarzen Löchern anderer Generationen. Welche der Theorien nun wirklich zutrifft, das wissen wir leider nicht. Da ist noch Forschungsarbeit gefragt und dazu wollen ja Jan-Torge Schindler und sein Team auch beitragen. Sie machen ja eine Inventurliste für das noch junge Universum, um besser zu verstehen, wie sich damals alles entwickelt hat. Aktuell, also Stand Anfang 2025, aktuell kommt das Team gut voran bei seiner Arbeit. Es ist schon einigen richtig alten Quasaren auf der Spur. Und hilfreich sind da die Daten von dem Weltraumteleskop Euklid. Das sammelt Daten seit Mitte 2023. Bei der Euklid-Mission geht es zwar vorrangig jetzt nicht um Quasare, aber die Daten, die dabei zusammenkommen, die sind trotzdem sehr nützlich für die Quasarsucher. Denn vor der Euklid-Mission hat die Forschungscommunity innerhalb von 15 Jahren so gut 10 Quasare gefunden, die es schon sehr früh nach dem Urknall gab. Jan-Torge Schindler geht nun davon aus, dank Euklid werden wahrscheinlich nochmal 10 weitere sehr alte Quasare entdeckt werden, nur diesmal nicht innerhalb von 15 Jahren, sondern innerhalb von etwa einem Jahr. Also gleiche Menge in einem 15. der Zeit. Und da kommt wahrscheinlich noch viel mehr. Krass, oder?
Das ist schon wirklich krass. Und die Euklid-Mission dauert insgesamt 6 Jahre. Wir arbeiten im Moment mit sozusagen den Daten des ersten Jahres. Und wir gehen davon aus, dass wir Dutzende von Quasaren bei Rotverschiebungen höher als 7 finden werden.
Und da ist es wieder, das Wort Rotverschiebung. Das war die Sache mit den gedehnten Lichtwellen und der Ausdehnung des Universums. Und hierzu muss ich jetzt noch was ergänzen. Fachleute können einschätzen, wie alt ein Teil des Universums ist, wenn sie sich die Lichtwellen von dort ganz genau anschauen. Denn bis die Wellen bei uns sind, müssen die ja einen irrelangen Weg zurücklegen. Dabei werden sie in die Länge gezogen und damit rötlicher. Okay, streng genommen kann man über diese Rotverschiebung ausrechnen, wie weit eine Region des Universums von uns weg ist. Aber da sich das Universum seit dem Urknall eben immer mehr ausdehnt, heißt weit weg in diesem Fall auch schon richtig alt. Und weiter weg bedeutet entsprechend noch älter. Und deswegen sagen Fachleute zum Beispiel nicht, du, stell dir vor, ich habe einen Quasar gefunden, der ist in einer Region im Universum, die es schon 770 Millionen Jahre nach dem Urknall gab. Nee, das geht kürzer. Fachleute sagen eher so etwas wie, du, stell dir vor, ich habe tatsächlich einen Quasar entdeckt mit einer Rotverschiebung von ungefähr 7. Und je höher die Zahl bei einer solchen Angabe, desto weiter weg ist der Quasar, um den es gerade geht. Und mit der Info steigen wir jetzt nochmal beim O-Ton von eben ein.
Wir gehen davon aus, dass wir Dutzende von Quasaren bei Rotverschiebungen höher als 7 finden werden. Und hoffentlich auch, und das ist so eine große Hoffnung, auch vielleicht einige 10 bei Rotverschiebungen höher als 8. Und das hilft uns dann natürlich, früher in der Zeit zurückzusehen und dann auch die verschiedenen Theorien, wie diese Quasare entstanden sein können, also was der Ursprung dieser Quasare ursprünglich war, ein bisschen einzugrenzen. Das ist die große Hoffnung.
Wir dürfen also gespannt sein, welche Entdeckungen es in den kommenden Jahren noch so gibt. Ich finde es ja an sich schon total unglaublich, dass es überhaupt möglich ist, so weit in die frühen Jahre des Universums zu blicken. Ganz egal, was man da findet. So, und weil jede schöne Reise irgendwann mal zu Ende ist, verlassen wir das junge Weltall wieder. Wir steigen in unsere Zeitmaschine und kehren in die Gegenwart zurück. Und da schauen wir jetzt ein letztes Mal für diese Folge hinter die Kulissen der Forschung und fragen, was braucht man denn noch so, abgesehen von Fachwissen und Geduld natürlich, um Quasare aufzuspüren?
Frustrationstoleranz, eine gewisse braucht man schon, weil wenn wir jetzt Kandidaten für Quasare identifizieren, kann es durchaus sein, dass wir zum Teleskop gehen und entweder das Wetter nicht gut genug ist, das ist frustrierend, oder eine Nacht einfach so ist, dass wir Kandidaten beobachten, aber keiner davon ist ein Quasar. Je nachdem, ob man hinfährt zum Teleskop, dann ja auch nachts wach ist. Man muss dann auch, wenn man übermüdet ist, sozusagen einen kühlen Kopf bewahren und auch immer daran denken, die ganzen Sachen, die so passieren, aufzuschreiben, dass man sozusagen ein Logbuch hat, weil einen Tag später in dieser Umnachtung sozusagen, da vergisst man so ein paar Sachen. Also organisiert sein ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Das ist, glaube ich, auch ein großer Teil des Erfolgs insgesamt.
Mehr Antworten in der nächsten Folge von Fragwürdig, dem Podcast der Experimenter.